Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Jakob Spiegel. Konflikt, Vereinigung, Grenzverletzung, Meilensteine, Zensur. Dies alles hat der Eurovision Song Contest nicht nur miterlebt, sondern auch geprägt. Besonders eine Dekade tritt hierbei in den Vordergrund. In der dritten Podcast-Folge Zeitgeist ESC nimmt uns Emre Yildiz mit in ein besonders turbulentes Jahrzehnt, die 1990er. Die 90er Jahre waren die Zeit, in der sich die westliche Welt der östlichen wieder öffnete. Das Jahrzehnt, in dem Kriege wie der Kosovo-Konflikt sich während der Show im Hinterkopf verbargen. Und vor allem auch das Jahrzehnt, in dem queere SängerInnen erste Erfolge beim ESC feiern durften.
Gildo hat euch lieb, und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb.
Come on!
Zeit voller Zärtlichkeit, da wurden Knuddeln und Knutschen und Lieben immer groß geschrieben. Ich denk gern zurück an die Zeit von Harmonie und Glück, als ich täglich in ein Poesiealbum schrieb. Piep, 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 ich hab dich lieb, Gildo hat euch lieb. Wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb. In meiner kleinen Welt, in der der eine zum anderen hält, und in der deine Tränen nicht lügen, lernen Träume fliegen. Der, der ich so gern, wer die Sterne nicht mehr anzufangen. Und von dort schick ich euch meinen Liebesbeweis. Nussecken und Himbeereis. Come on! Gildo hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch wieder. Gildo hat euch lieb. Ich denk gern zurück an die Zeit von Harmonie und Glück. Come on! Als ich täglich in ein Poesiealbum schrieb. Piep, 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 ich hab dich lieb. Gildo hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch wieder. Gildo hat euch lieb.
Zusammen mit Studiogast Michael Bär wirft Emre Yildiz einen melancholischen, aber auch kritischen Blick zurück in die 90er. Bär ist Präsident des ESC-Fanclubs OGAE Germany und ist demnach ESC-Experte. Im ersten Teil der Sendung geht es um den Zeitgeist der wiedervereinigten Welt. Songs über den Mauerfall und die Teilnahme neuer Länder zeichnen das Stimmungsbild des ESC. Allerdings auch militärische Konflikte von teilnehmenden Nationen. Teil 2 beschäftigt sich mit der Queer History des ESC. Die ersten großen Auftritte homosexueller Personen werden gefeiert. Die ersten Erfolge transsexueller Menschen ebenfalls. Damit wird der Grundstein der Queer History für Europas größten Musikwettbewerb in den 90ern gelegt. Dabei darf man die politische Vereinnahmung des Themas jedoch nicht außer Acht lassen. Bleibt dafür auf jeden Fall dran. Doch nun erstmal viel Spaß mit Teil 1 der dritten Folge des Podcasts Zeitgeist ESC mit dem Titel Boom und Queer History.
Der ESC hat sich über Jahre hinweg zu dem jährlichen Musikevent entwickelt, das wir heute kennen. Zu den bedeutsamsten Zeiten in der Entwicklung zählen ohne Frage die Zeit um die 1990er Jahre. Nicht umsonst bezeichnet man diese Zeit auch gerne als die goldenen 90er, denn gesellschaftlich, aber auch kulturell ging es in Europa voran. Deutschland war wieder vereinigt, der Kalte Krieg war zu Ende, Homosexualität war in vielen Ländern nicht länger illegal und auch musikalisch hat Europa mehr zu bieten als jemals zuvor. Aber wie hat sich das auf den Wettbewerb ausgewirkt und wer waren die Pioniere dieser Zeit?
Zeitgeist ESC.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge. Hier ist Emre Yildiz und ihr hört Zeitgeist ESC, dem Podcast, bei dem wir uns mit den verschiedenen Äras des ESC beschäftigen. Und in dieser Folge wird es nostalgisch, denn wir reisen zurück in die Zeit der Discmans und Tamagotchis. Also ohne Frage sind die 90er der Grundbaustein für vieles, was wir heute kennen. Und auch für den ESC, würde ich behaupten. Mein Gast heute hat den ESC in den 90ern schon verfolgt und ist der aktuelle Präsident von einem der größten ESC-Fanclubs in Deutschland, OGAE Germany. Herzlich willkommen, Michael Bär.
Hallo Emre, danke für die Einladung.
Erstmal die Frage, wenn du dich an den ESC in den 90ern zurückerinnerst, was fällt dir da so ein, welche drei Begriffe?
Oh, in den 90ern an den ESC, gute alte Zeit, so als erstes, so sehr traditionell, Zeit der Umbrüche und auch wirklich, ja, das Coming Out des ESC als queere Veranstaltung.
1990 war ja das erste Jahr nach dem Mauerfall und wenn man sich mal die Songs aus dem Jahr anschaut, merkt man auch, dass es sich auch auf diese so ein bisschen ausgewirkt hat. Norwegen schickte beispielsweise einen Song mit dem Titel Brandenburger Tor ins Rennen und Österreich mit dem Titel Keine Mauern mehr. Beide spielten sehr offensichtlich auf die Wiedervereinigung Deutschlands an. Etwas subtiler war der Song der Deutschen mit dem Titel Frei zu leben. Wenn du dich zurück an das Jahr erinnerst, wie war in dem Jahr die insgesamte Stimmung im Wettbewerb?
Oh, da muss ich ja so sagen, ich bin 96 zum ESC gekommen. Ich habe aber natürlich 90 schon gesehen jetzt mittlerweile. Und es ist wirklich das Jahr der Wiedervereinigung. Wir singen, Europa vereinigt sich. Und es spiegelt sich dann auch im Siegerlied wieder aus Italien, Toto Cutugno mit Insieme, der auch halt das Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit Europas beschwört. Und die Stimmung war, glaube ich, schon so eine Art Aufbruchstimmung. Was passiert mit diesem ehemals geteilten Kontinent jetzt? Also kommen wir alle zusammen. Es war wirklich ein schon Friedensauftrag, der da in der Luft schwebte, würde ich so sagen.
Spannend. Also in dieser Zeit haben sich ja nicht nur die Songs, sondern auch die teilnehmenden Staaten an sich gezeigt, dass Europa im Umschwung war. Mit dem Zerfall Jugoslawiens ab 1991 nahmen ja dann 1993 erstmals Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Slowenien teil. Währenddessen war die neu gebildete Bundesrepublik Jugoslawien, bestehend aus den Staaten Serbien und Montenegro, 10 Jahre lang aufgrund von UN-Sanktionen und einer Sperre von der EBU vom Wettbewerb ausgeschlossen. Wie hat sich die Teilnahme dieser Länder, dieser ehemaligen jugoslawischen Staaten, auf den Wettbewerb ausgewirkt in den 90ern?
Nun ja, also 1993 ist halt so dieses Jahr, in dem diese ganzen 9 Länder zum Eurovision Song Contest in den Wettbewerb gedrängt haben. Deswegen gab es auch zum ersten Mal eine Art Semifinale oder eine Vorentscheidung in Slowenien, an dem 7 osteuropäische Länder teilgenommen haben. Es sind Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Ungarn war dabei, Estland, die Slowakei war noch dabei, genau. Also da waren auf jeden Fall 7 Länder am Start, die dann praktisch schon einmal einen kleinen Contest unter sich ausgetragen haben. Und die 3 siegreichen Länder waren dann eben Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien, also die 3 Balkanstaaten aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und witzigerweise war in dieser Ostvorentscheidung, hat jedes dieser Länder von einem anderen Land 12 Punkte bekommen. Also die 12er wurden überall hin verteilt, aber am Schluss haben sich nur wirklich die Balkanländer aus Jugoslawien durchgesetzt und haben diese drei Spots für den ESC 1993 in Mill Street bekommen.
Ein Beispiel ist ja, wie du auch genannt hast, Bosnien. Und ich habe mich da so ein bisschen schlau gelesen. Ein Artikel der BBC heißt »When Eurovision was a matter of life and death«. Also als der Eurovision eine Angelegenheit von Leben und Tod wurde. Da geht es quasi darum, dass Bosniens erste Teilnahme oder erstmalige Teilnahme sehr kontrovers war oder sehr interessant war, jetzt aus heutiger Sicht. Da erklärt nämlich der erste Repräsentant für Bosnien, Fazla, wie er aus Bosnien geflohen ist, um beim ESC teilzunehmen. Er erzählt im Interview, dass er und seine Delegation den Serben entkommen sind, indem sie wortwörtlich ihren Schüssen entwichen sind. Über seine Teilnahme sagt er, und ich zitiere jetzt hier, für uns war es eine sehr ernste Veranstaltung. Es war nicht nur Unterhaltung. Wir zeigten unsere Unabhängigkeit und bewiesen es. Wir waren die ersten Menschen, die Bosnien in einem internationalen Level repräsentierten. Wir bestätigten, dass unser Land existiert. Was macht das so mit einem, wenn man das hört als ESC-Fan?
Als ESC-Fan macht es erstmal so die Bedeutung für vor allem kleine Länder, glaube ich, klar. Ich meine, wir kommen aus Deutschland, das größte Teilnehmerland, das eigentlich da ist, einwohnerzahlenmäßig. Es war einfach wichtig für diese kleinen Länder, einfach, wir sind auch noch da, wir sind auch da. Es gibt diese zwei größeren Blöcke, die einfach da waren. Dieses Ex-Jugoslawien, das auf einmal dieser vorher schon viel Völkerstaat war, der jetzt einfach gesagt hat, nein, wir sind auch noch da. Und wie gesagt, Fazla war da einfach, hat eine Vorentscheidung in Bosnien, die sie auch geheim halten mussten, wann die genau stattfindet und wo die stattfindet. Und die ist dann ausgestrahlt worden. Und die sind dann in der gleichen Nacht, haben die noch das Land verlassen und sind auch über den Flughafen, übers Rollfeld gerannt und dass sie überhaupt da rauskommen. Also es ist schon sehr, sehr beängstigend, was sie alles durchmachen mussten, um dann nach Irland zu kommen zum ESC. Dann gibt es auch noch die ehemaligen Sowjetrepubliken wie die baltischen Staaten, und da ist vor allem Estland vorweg, die auch ihren eigenen Weg beim ESC gegangen sind und so praktisch überhaupt dafür gesorgt haben, dass Estland auf einer Landkarte für die Europäer überhaupt sichtbar wurde. Und also so ging es, glaube ich, fast allen Ostblockländern, die da einfach in den 90ern zum ESC gekommen sind.
Der zentralste Punkt, würde ich jetzt mal behaupten, in den 90ern war ja, dass man sich so ein bisschen nach Osten erweitert hat. Es kamen auf einmal mehr Staaten, die davor nicht teilgenommen haben, insbesondere 1994, ein paar Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs und dem Zerfall der Sowjetunion. 7 Länder nahmen erstmals am Finale des ESC teil: Estland, Ungarn, Litauen, Polen, Rumänien, Russland und die Slowakei. Und für viele ist das ja wirklich der Meilenstein schlechthin. Für viele junge Zuschauerinnen ist es wahrscheinlich nichts Neues, dass solche Länder mitmachen, die im Osten sind. Aber damals war das wirklich was ganz Besonderes. Warum?
Wie gesagt, dieser geteilte Kontinent, der eiserne Vorhang, ging durch Deutschland, Tschechien, hat diesen Kontinent geteilt. Und die Länder dahinter, die durften gar nicht an westlichen Dingen teilnehmen. Es gab zum Beispiel ja auch den Intervision Song Contest, der praktisch als Gegenpol zum Eurovision Song Contest im Osten gebaut wurde. Der hat in den 60ern ein paar Mal in der Tschechoslowakei stattgefunden, dann in Polen. Und ja, und Herr Putin hat ihn ja letztes Jahr wieder aus der Taufe gehoben. Es gab so praktisch einen Gegenentwurf, aber die Länder durften jetzt nicht im Westen teilnehmen. Und diese Osterweiterung der EBU ja dadurch auch, weil die Rundfunkanstalten einfach Mitglied geworden sind bei der ausführenden Rundfunkanstalt EBU, der Eurovision sozusagen, die hatten ja auch ihr Startrecht dadurch und das haben die wahrgenommen. Und es wurde ja dann noch immer mehr Osterweiterung sozusagen, mit später dann noch Aserbaidschan, Armenien, Georgien, dass wir auf einer Landkarte zu sehen sind und dass wir Teil von Europa sind.
Was hat das auch so musikalisch gemacht beim ESC, dass dann auf einmal Länder aus dem Osten dabei waren?
Ich glaube, ganz andere Farben, die da auf einmal ins Spiel gekommen sind. Also ich meine, heutzutage gehört so eine klassische Balkanballade sowieso zum ESC und auch das Baltikum, das ja auch seine starken Beiträge auch noch reinbringt. Und auch so osteuropäische Folklore kommt rein. Wie gesagt, Balkanfolklore, Freude, auch ein anderes Künstlerbewusstsein. Und dann sogar, wenn man dann noch weiter in den Osten geht, diese orientalischen Anklänge, die dann auch noch reingerutscht sind in den ESC, der das natürlich alles bereichert hat musikalisch.
im Laufe der Jahre, auch über die 90er heraus, mit der Einführung des Publikumsvotings wurden ja diese Länder dann ja auch zu richtigen Favoriten und werden auch als Powerhouses betitelt. Da fällt auf jeden Fall die Ukraine zum Beispiel ein oder Russland, auch Länder wie Armenien und Georgien. Terry Wogan, der Kommentator der BBC für den ESC, er war seit den 70ern bis 2008 der Kommentator und er hat mal den Satz gesagt, und ich zitiere hier: Wir haben den Kalten Krieg gewonnen, aber den ESC verloren, und hat dann häufiger kritisiert, dass Länder Punkte nach Sympathie geben würden, insbesondere die Ostblockstaaten. Warum denkst du, hat das so gewisse Leute sehr verärgert, dass dann auch der Ostblock in Anführungsstrichen so erfolgreich war?
Meistens dann selbst nicht so erfolgreich war. Also das UK hat ja wirklich auch mit der Sprachregelung, die dann in den 90ern auch geöffnet wurde, ja massiv sein Alleinstellungsmerkmal verloren. Englisch war so die Sprache in den 80er, 90ern, in dem die ganze Popmusik stattgefunden hat. Und da konnte das UK auch oft schicken, was es will, und manchmal auch zu Unrecht sich gute Platzierungen ersingen sozusagen. Und Terry Wogan ist ja auch so der Grund, warum das UK den ESC zum Beispiel immer als Comedy-mäßiges Format sieht. Also der hat es ja immer mit so einem britischen schwarzen Humor genommen und ja, der hat auch gesagt, als Estland zum ersten Mal den ESC gewonnen hat, okay, dann nächstes Jahr sehen wir uns in Zelten wieder in Tallinn. Und der Osten hat dann auch viel investiert in diesen Wettbewerb und der Westen hat es nicht verstanden, warum jetzt auf einmal so viel, weil es einfach schon, der Westen hatte schon 40 Jahre Geschichte mit diesem Wettbewerb hinter sich. Und der Osten hat gesagt, nee, wir fangen jetzt an und gehen richtig rein, auf die 10.
Und denkst du, dass sie erfolgreich waren, weil sie so viele Sympathiepunkte von Nachbarländern gekriegt haben, mit denen sie auch eine Geschichte teilen? Oder denkst du, dass sie wirklich einfach diese Chance genutzt haben, um ihre besten Künstler und Künstlerinnen dahin zu schicken?
Ich denke, es ist so ein bisschen beides. Zum einen haben die wirklich die größten Namen ihres Landes geschickt. Also wenn wir es jetzt auf die 90er runterbrechen, war vor allem Kroatien und Estland haben ja richtig erfolgreiche Jahrzehnte mega abgeliefert, muss man so sagen. Und die haben einfach die größten Namen ihres Landes geschickt und die auch durchaus auch über Landesgrenzen hinweg dann schon bekannt waren. Und ich sage mal so, ein Musikgeschmack ist ja auch so eine kulturelle Anerziehung. Deswegen sind sich die Balkanländer dann natürlich näher als jetzt der Balkan zu Island zum Beispiel. Also ich glaube, dieses Engagement war im Westen schon mehr abgeebbt. Aber es gab ja trotzdem in den 90ern vor allem noch massig Erfolge des Westens. Also daher die richtigen Erfolge des Ostens kamen erst ein Jahrzehnt später, eigentlich ab 2001 mit dem Erfolg von Estland.
Ganz spannend auch zu sehen, dass das Telefonvoting so kontrovers war. Ich habe mal einen Artikel von der Bild gefunden, die bezeichnen die Anrufer aus dem Osten als die Stimmenmafia aus dem Osten und sagen dann, das ist jetzt der erste Satz, was ich jetzt hier rauszitiere: Wie jedes Jahr werden sich bei der Telefonabstimmung auch diesmal die osteuropäischen Länder gegenseitig die Stimmen zuschieben. Also es hat auf jeden Fall für sehr viel Kontroverse gesorgt. Aber wie hast du das empfunden, als dann die Zuschauer auf einmal die Möglichkeit hatten, anzurufen und auch selber mitzubestimmen?
Also wie gesagt, mein erster ESC war 96. Da gab es noch kein Televoting, da gab es das gar noch nicht. Es wurde dann 97, haben ein paar Länder einen Testversuch gemacht, unter anderem auch Deutschland. Und dann ab 98 war es flächendeckend Televoting. Sagen wir mal so, der Eurovision Song Contest oder die Eurovision hat ja in den 90ern das große Problem, nennen wir es mal so, erlebt, dass auf einmal das Privatfernsehen massivst aufkam. Also sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern. Und ja, man hatte praktisch Alternativen. Und der Eurovision Song Contest wurde nicht automatisch geschaut oder war automatisch das größte Highlight im Jahr im Fernsehen. So, es gab andere Angebote. Einschaltquotentechnisch waren die Mitte der 90er, war das so der Tiefpunkt, würde ich schon fast sagen, für den ESC. Obwohl sich das ja über Jahrzehnte gehalten hatte. Aber wie gesagt, dieses Einführung des Televotings ist darauf zurückzuführen, dass man einfach den Wettbewerb auch für Zuschauer interessant machen wollte und so praktisch eine Teilhabe für den Fernsehzuschauer vom Bildschirm generieren konnte. Und das ist aus, wie gesagt, den 90ern zurückzuführen, dieses Televoting. Und ja, das wurde natürlich über die Jahre angepasst. So in den 2000ern war es wirklich so, man konnte schon sagen, okay, da haben wir die Türkei, die wird sich wohl in den Top 10 platzieren, weil die Diaspora auch so groß ist in anderen Ländern, ähnlich wie das später Armenien zum Beispiel auch ganz viel profitiert hat. Aber es gab so ein paar Griechenland, die auch gerne von Diaspora profitiert haben, aber die haben auch immer ordentlich dann geschickt. Das hat natürlich die Künstler in dem Land auch noch bestärkt, nein, ich fahre zum ESC. Ganz klar. Aber wie gesagt, es ist eine Erneuerung aus den 90ern, einfach um den Wettbewerb attraktiver für Zuschauer zu machen.
Gehen wir mal wieder zurück in die Mitte der 2000er, weil du es auch gerade erwähnt hast. Der ESC hat nicht nur Länder zusammengebracht, sondern tatsächlich auch ein Land geteilt. Magst du erzählen, was Mitte der 2000er so passiert ist?
Du hast vorhin schon erzählt von der Verbannung oder dem Bann auf Serbien und Montenegro, der ab 92, 93 galt, nach dem Niedergang von Jugoslawien. Und 2004 war das erste Jahr, wo es dann auch ein Halbfinale gab und deswegen wurde auch Serbien und Montenegro wieder zugelassen. Die haben sich dann relativ gut platziert, sind Zweite geworden insgesamt mit einem eher serbischen Beitrag, weil es gab zu dem Zeitpunkt in Serbien eine serbische Vorentscheidung und eine montenegrinische Vorentscheidung und dann ein gemeinsames Festival. Also es haben sich aus der einen paar Acts qualifiziert und aus der anderen und dann gab es einen Vorentscheid aus diesen Acts. Im ersten Jahr hat da ein serbischer Act gewonnen, das war Lane Moje von Jeko Joksimovic und im Jahr drauf hat ein montenegrinischer Beitrag von der Band No Name, Savjek Moja hieß das Lied, gewonnen und ja, im Prinzip gab es da so eine kleine Absprache, also die montenegrinische Jury hat die serbischen Lieder einfach runtergewertet in dem Jahr, damit ein montenegrinischer Act durchkommt und ja, im Jahr drauf, 2006, Vorentscheidung. Es gab wieder die serbische Runde und die montenegrinische Runde und dann beim großen Finale hat wieder die Band No Name gewonnen. Das Lied ist, glaube ich, Moja Ljubavi. Im Prinzip haben sie das Gleiche wieder gemacht wie im Jahr davor. Sie haben die serbischen Beiträge runtergewertet, sodass praktisch der montenegrinische Beitrag gewonnen hat. Also die Vorentscheidung war gelaufen, alles Mögliche. Am Tag drauf gingen die Demonstrationen und Proteste los und der Konflikt eskalierte zwischen Serbien und Montenegro. Und führte dazu, dass erstmal kein Serbien und Montenegro in Athen beim ESC dabei war. Sie durften zwar abstimmen, ihre Punkte abgeben, aber ihr Beitrag war nicht dabei. Und im Jahr drauf in Helsinki war dann schon Serbien alleine am Start und Montenegro alleine am Start. Und Serbien konnte da sogar gewinnen. Aber das hat so ein bisschen, natürlich die Spannungen waren vorher schon in der Bevölkerung da zwischen beiden Staaten. Oder Volksgruppen und jetzt hat, also in dem Moment ist es da eskaliert und hat zur Teilung dieses Landes geführt. Und deswegen haben wir heute ein Serbien und ein Montenegro.
Das war der erste Teil der dritten Podcast-Folge Zeitgeist ESC von Emre Yildiz über das Thema Boom und Queer History. Der Gedanke an Songs für eine geeinte Welt, Länder, die für Offenheit und Frieden gegenüber und miteinander plädieren, wirkt fern. Russland ist seit dem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine seit Anfang 2022 wieder von der Teilnahme ausgeschlossen. Und auch die westliche Welt ist von Spannungen durchzogen, was nicht zuletzt am rechten Trump-Regime liegt. Insieme, unite, unite Europe. Con te, così lontano e diverso. Con te, amico che credevo perso, io e te, sotto lo stesso sogno, oh, insieme, unite, unite, one.
Yeah. tonight. Europe.
Che va? Grazie. Grazie.
Ein Feuer im eisigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühl ich mich an manchem Tag. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich sing aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so abweilen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass dich die Hoffnung. Ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so abweinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt.
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, hier auf der Wüstenwelle 96,6. Wir befinden uns in der dritten Podcast-Folge Zeitgeist ESC von Emre Yildiz. Gerade haben wir von den Veränderungen und Folgen gehört, die seit dem Mauerfall auf den ESC eingewirkt haben. Irgendwo zwischen Frieden, Dazugehörigkeit, aber auch militärischen Konflikten und Ausgrenzung bewegte sich der bekannteste Musikwettbewerb des Westens in den 90ern. Werfen wir nun einen Blick auf gesellschaftliche Meilensteine, die der ESC in den 90ern durchlebte. Queere Meilensteine. Heute gilt der ESC als Gay Olympics, doch das war nicht immer so. Sogar bis ins Jahr 2003 wurde zum Beispiel dem offen lesbisch auftretenden Duo Tattoo damit gedroht, sollten sie sich auf der Bühne küssen, die Live-Ausstrahlung zu beenden. Was noch bis in die Anfänge der 2000er galt, wurde in den 90ern bereits durch erste Erfolge und provokante Auftritte bekämpft. Dazu jetzt mehr in der heutigen Podcast-Folge Zeitgeist ESC von Emre Yildiz.
Bleiben wir auch mal bei der Ausgabe von 2007 in Helsinki. Da gewann ja, wie du gesagt hast, Serbien mit einer offen lesbischen Künstlerin, die zu der Zeit noch nicht geoutet war, mittlerweile aber auch in der Gesellschaft anerkannt wird als eine der Pioniere der LGBT-Künstler in Serbien und auch im gesamten Balkan. Der ESC wird auf jeden Fall als Plattform, insbesondere für LGBTQ-Künstler, genutzt. Dabei liegt der Auftritt des ersten offen schwulen Künstlers nicht einmal 30 Jahre her. 1997 war nämlich Paul Oskar mit Min Histidans der Repräsentant für Island. Wenn man sich den Auftritt heute mal anguckt, stellt man fest, dass der Auftritt ziemlich provokant war, also mit seinem Latex-Outfit und den leicht bekleideten Tänzerinnen. Er ist also auch wirklich ein Pionier gewesen. Wie wurde er damals wahrgenommen und wie wird er vielleicht heute wahrgenommen?
Also es war der erste Auftritt, wo nicht ein Sänger nur einfach auf der Bühne stand und in ein Mikro gefunden hat und dazu geklatscht hat. Nein, er saß auf einer Couch, um ihn herum vier sehr, sehr leicht bekleidete Damen, die mehr oder weniger nach einer durchzechten Nacht da rumlagen und irgendwann zum Leben erwachten. Und ja, er hat sich da auch sehr lasziv in den Schritt gefasst. Es war ein bisschen over the top. Also ich würde sagen, das ist der Wegbereiter der modernen Inszenierung gewesen, beim ESC sogar. Er hatte die letzte Startnummer in dem Jahr und ich habe das live gesehen damals. Da wusste ich über mich noch nicht so Bescheid, aber ja, ich fand es toll. Und er ist der erste offen homosexuelle Künstler, ja. Und witzigerweise, eine Startnummer davor ist auch die erste homosexuelle Siegerin beim ESC, war direkt die Startnummer davor, die dann auch gewonnen hat, Katrina and the Waves, die mittlerweile geoutet ist, damals aber natürlich noch nicht war.
Wie sieht man Paul Oskar heute in der ESC-Bubble?
Er ist ja noch als Songwriter ziemlich aktiv. Er ist auch auf Island immer noch ein Superstar. Dafür hat es gereicht. Er war auch vorher ein großer Star. Aber er ist vor allem als Musikschaffender bekannt. Er hat noch danach ein paar Beiträge für Island geschrieben. Er ist jetzt nicht die Ikone, dass er, also so ganz junge Queers und ESC-Fans, denen ist Paul Oskar gar nicht so der Begriff. Da ist dann eher Dana International im Jahr drauf der Begriff, so eher. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen ins Geschichtsbuch schaut, muss man ihn schon sehr stark erwähnen.
Dana International war ja auch die erste transsexuelle Siegerin in der Geschichte und bisher auch die einzige Siegerin in der Geschichte des Eurovision Song Contest. In dem Jahr, unterschiedlich zu dem Jahr, wo Paul Oskar angetreten ist, war das Televoting-System größtenteils angekommen, heißt, die Zuschauenden haben abgestimmt und in dem Jahr waren teilweise die ikonischsten Songs aus der Ära, finde ich persönlich. Where Are You aus den UK, The One That I Love aus Malta, Himmel und Erde aus den Niederlande. Vielleicht war auch gerade deswegen die Abstimmung in dem Jahr eine der spannendsten, die es jemals gab, wie es Terry Wogan auch damals sagte. Warum denkst du, hat sich dann am Ende doch Dana International durchgesetzt und kam so gut an?
Ich glaube, weil sie gar nicht auf diese Queer-Karte gesetzt hat. Sie hatte ja offiziell ein Outfit von Jean-Paul Gaultier mit ganz viel Feder und ganz extravagant und sonst was und hat sich dann für ihren Auftritt, das Lied hieß Diva, also es war ja eh schon over the top ein bisschen, und sie hat sich dann in ein schlichtes, silbernes Glitzerkleid gezwängt und hat da eigentlich das Lied strahlen lassen und gar nicht sie selbst als queere Persönlichkeit. Wenn der Kommentator es nicht erzählt hat, dann wusste man es nicht. Und ich bin auch ehrlich, ich habe das damals als Schüler auch geguckt und zu dem Zeitpunkt hast du mit Trans noch keine Berührung gehabt. Also ich hatte es zumindest nicht und konnte mir es auch noch nicht so ganz, was jetzt eigentlich ist und so erklären. Aber dafür ist es halt wichtig, dass diese Sichtbarkeit irgendwann da war. Und Dana hat daraus durchaus eine Karriere gemacht. Auch verdient, muss man so sagen. Witzigerweise, sie hat es ja dann nochmal probiert, ich glaube 14 Jahre später in Düsseldorf. Und da hat es nicht mehr funktioniert. Aber in Birmingham damals hat es funktioniert, ihr Song und ihr Auftritt.
Dass Israel in dem Jahr gewonnen hat, war ja auch mal was Neues in den 90ern, weil in den 90ern hat eigentlich nur ein Land wirklich so das Rennen gemacht, kann man wirklich behaupten, und das war Irland. Sie gewann nämlich in den 90ern satte 4-mal innerhalb von 5 verschiedenen Jahren, 1992, 1993, 1994 und 1996. Warum, denkst du, war Irland zu der Zeit so beliebt? Jetzt auch im Vergleich zu Dana International, die zum Beispiel gewonnen hat, nachdem das Publikumsvoting eingeführt wurde. Warum? Warum eigentlich?
Also Nummer 1, sie haben gute Lieder geschickt. Die Lieder aus der Zeit, ich höre die mir alle noch gern an. Das sind veritable Sieg. Also es ging ja los 92 in Malmö, Why Me. Solider Sieg, war auch mit eines der besten Lieder dort, würde ich so sagen. Im Jahr drauf war es ja in diesem Cookhaf in Irland. Und ich glaube, dieses ganze, also Mill Street, ein kleiner Ort mit so 1500 Einwohnern, hat den Eurovision Song Contest gehostet und es ist in so einer Reithalle passiert. Ich glaube, dieses Märchen, dieses kleine, man hat diese Kerrygold-Werbung mehr oder weniger, die da gelaufen ist. Und Irland hatte auch wieder ein gutes Lied, das sehr amerikanisch klang, aber eine tolle Ballade mit einer tollen Sängerin. Und es war ein ultra spannendes Voting, auch erst im letzten Voting. Es hätte noch in die andere Richtung gehen können, nach UK, hat es dann noch gerissen. Und ja, und dann hat Irland auch so ein bisschen Blut geleckt, würde ich sagen. Dann 94 ist ja sowieso der ikonischste ESC in den 90ern fast, muss ich fast noch dazu sagen, weil wir kennen das ja, dieses Voting, dass da diese Spokesperson eingeblendet wird. Das ist ja auch erst 94 passiert, dass die da auf die Idee gekommen sind, ja, wir blenden da jemanden ein, der da die Punkte verliest. Und dann natürlich der ikonische Pausen-Act, der noch irischer, ja, geht's ja auch nicht, mit Riverdance, das dann eine erfolgreiche Show wurde. Und die waren auf einem Peak gerade. Und dann haben sie 94 nochmal gewonnen mit einer tollen Ballade. 95 hat dann Norwegen gewonnen mit einer irischen Geigerin, also sehr irisch auch, das Lied dann aus Norwegen. Und 96 ist auch ein ganz, ganz tolles, so ein ethnisches, irisches Lied, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Ihr Marketing war super, würde ich sagen. Sie haben so alle Seiten von Irland gezeigt, immer jedes Jahr eine andere. Und das hat funktioniert für die. Und sie konnten auf Englisch singen. Das war schon auch, denke ich, ein Vorteil. Also ich glaube, das ist so der Erfolg von Irland. Und die haben ja danach auch riesige Probleme gekriegt. Also die haben danach selten noch was gerissen.
Gehen wir mal ein Stück weiter ins Jahr 1999. Das war ja in dem Jahr in Jerusalem. Und Charlotte Perelli gewann damals in Israel. Und in der Regel ist es dann so, dass man einfach nochmal den Song performt und dann ist die Nacht zu Ende. Man sagt Thank you Europe und fertig ist. Aber in dem Jahr war es dann nochmal so ein bisschen anders, dass dann am Ende nochmal alle gemeinsam Halleluja gesungen haben. Warum war das so wichtig in dem Jahr und warum kam es eigentlich dazu, dass dann alle mal zusammen auf der Bühne standen und mal einen Song gemeinsam gesungen haben?
Es ist so gewesen, dass der Balkan einfach die ganzen 90er kaum zur Ruhe kam und es just im Jahr 99, wirklich am Tag vorher, ist der Kosovo-Konflikt so richtig eskaliert und Serbien hat den Kosovo angegriffen und internationale Truppen sind dann wirklich Fliegerangriffe geflogen über den Kosovo und auch um den Kosovo zu verteidigen. Es sollte eine Friedensnachricht gesendet werden und da hat man eben das alte Eurovision-Lied aus Israel, das auch den ESC mal gewonnen hat, hervorgeholt und damit alle Künstler zusammen praktisch dieses vereinigte Europa singt Halleluja, der Friede sei mit euch. Und es war so ein bisschen, wir sehen euch, wir vergessen euch nicht. Und das möchten wir bitte auch im Fokus setzen. Und es hat damals sehr gut funktioniert.
Wenn wir nochmal zurück zum Thema Queer History gehen, dann gab es da einige Performances, an die wir denken müssen. Ich persönlich denke da insbesondere an Slowenien 2002, der erste offizielle Drag Act in der Geschichte des ESCs. Der kam nämlich aus Slowenien, Sestre. Sie belegten damals den 13. Platz. Mit Sestre gewann damals erstmals ein Drag-Trio die nationale Vorentscheidung gegen den Willen des Televotings. Ziemlich überschaubar, kann man jetzt sagen. Nicht wirklich zu vergleichen mit Verkasjer Dutschka oder Conchita Wurst, die dann in den Jahren danach natürlich größere Erfolge feiern durften. Es folgten nach der Vorentscheidung in Slowenien dann Demonstrationen in Ljubljana, Debatten unter slowenischen Künstlerinnen und Künstlern und dem Rundfunk und sogar Warnungen aus dem Europäischen Parlament, das Ganze könne Sloweniens EU-Beitritt gefährden. Ein ESC-Moment, der weit über 3 Minuten Musik ging, finde ich. Wenn du auch nochmal jetzt zurückblickst auf Slowenien 2002, war Sestre für dich eher ein musikalischer ESC-Skandal oder war das eher so ein politischer Wendepunkt, der Slowenien so ein bisschen in Europa von einer guten, aber auch von einer schlechten Seite gezeigt hat?
Rein musikalisch, wenn ich das jetzt noch richtig erinnere, war die Zweitplatzierte, Carmen Stavec, hatte einfach wirklich ein Hammerlied. Und ich kann so ein bisschen verstehen, dass die Slowenien da ein bisschen upset waren. Da gab es eine Juryentscheidung eben gegen dieses Lied von dieser Sängerin und für diese Drag-Combo. Ich glaube, es ist durchaus ein politisches Zeichen, das Slowenien setzen wollte, sich dem Westen anzunähern oder als im Westen zugehörig wahrgenommen zu werden. Es wurde natürlich Zeit, dass da immer Drag Queens bei mir, also es ist ja eine Verbindung, heutzutage schüttelst du mit dem Kopf, wie der kam erst 2002. Also es gab vorher mal einen Drag Act, der im Background funktioniert hat, in Norwegen 86. Das wissen auch die wenigsten, aber da wurde es auch nie öffentlich irgendwie gesagt, dass das wirklich ein Mann war, der, wie gesagt, sich da als Frau verkleidet hat. Und es wurde Zeit dafür. der ESC ist immer mit der Zeit irgendwie gegangen, manchmal auch ein bisschen zu spät. So, aber ja, es war so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und die konnten alle drei einigermaßen singen. Es ging um die wahre Liebe, Samoyo Besen. Ich glaube, die haben ihre Message in die Welt gebracht. Und es war ein Statement, das das slowenische Fernsehen wahrscheinlich setzen wollte. So ist mein Empfinden.
Wenn wir schon bei Rundfunkanstalten sind, die interessante Entscheidungen treffen, gibt es natürlich auch viele Rundfunkanstalten, die gerade wegen der Sichtbarkeit der queeren Community sich gegen eine Teilnahme beim Wettbewerb aussprechen. Ein Beispiel dafür ist der türkische Rundfunksender TRT, TRT. Präsident Erdogan bezeichnete nach dem Sieg von Nemo, der ersten nicht-binären Person, den Wettbewerb als, Zitat, eine Bedrohung der traditionellen Familie. Auf der anderen Seite machen Länder, wenn sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, Gastgeberland zu sein, wie die Ukraine 2017 oder Israel 2019, als Gastgeberland oftmals deutlich, wie offen ihr Land sei und dass sie doch so welcoming und accepting sind. Denkst du, dass der ESC mittlerweile zu einem Wettbewerb geworden ist, bei dem die Offenheit gegenüber queeren Menschen zu den Grundvoraussetzungen für Länder gehört?
Ob es zu einer Grundvoraussetzung gehört. Sie haben jetzt ja so einen Code of Conduct. Also deswegen steht da jetzt schon drin, dass eine Toleranz einfach ein Grundwert ist, so würde ich verstehen. Aber tendenziell liegt es ja meistens an den Menschen und nicht an den Anstalten. Das ist ja. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass man eine gewisse Akzeptanz. Die Teilnehmerländer, denen ist ja auch verboten, einfach Sachen nicht zu übertragen. Sie können nicht wegschalten. Und das ist, Conchita war ja auch 2014, ist ja von Russland, da hat Putin sich ja auch geäußert negativ. Und trotzdem hat Conchita aus Russland Punkte bekommen, weil das Televoting einfach stark war für Conchita. Und sie war natürlich iconic in dem Moment, muss man ja auch so sagen. Hat da einen tollen Moment geliefert. Und ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass diese 3 Minuten, die jetzt irgendwo ein Act mal bringt, und wenn es 3 Minuten Queerness ist auf der Bühne und es in Länder kommt, wo es nicht so gelebt, akzeptiert, toleriert wird, sind es schon mal 3 gewonnene Minuten für die Belange von queeren Menschen oder allen, die Toleranz verdienen.
Finde ich ein sehr schönes Statement. Abschließend, du bist ja auch engagiert im CSD-Vorstand in Bamberg. Oftmals wird ja der ESC auch als The Gay Olympics bezeichnet. Warum denkst du, hat es diesen Status verdient und findest du, dass es die Gay Olympics sind?
Puh, die Gay Olympics gibt es ja schon auch. Ich glaube einfach, es ist das Event im Jahr, wo einfach mal ein Kontinent und mittlerweile auch fast die halbe Welt zusammenkommt und eine Sache verfolgt und sich auf eine Sache einigt, und das ist der Sieger am Schluss. Also vor Ort sind ja viele queere Menschen, aber auch jetzt nicht nur, sondern es gibt jetzt mittlerweile auch, die ganz Normalen haben es auch für sich entdeckt, oder die heteronormativ Lebenden, so möchte ich sagen. Da gibt es auch einen großen Zuwachs, aber wie gesagt, dieses Coming Out 98, als der ESC auch so bunt wurde und auch das Publikum bunt sein durfte. Ich meine, das hat der ESC so angenommen, aufgesaugt und einfach mal zugelassen, und ist es nie mehr so ganz losgeworden, und ich hoffe, er wird es auch nie ganz los, weil das ja alles tolle Menschen sind und die alle ihre paar Momente des Scheins haben, also im Spotlight haben sollten und dürfen. Deswegen, Gay Olympics, ja, habe ich. Ich war aber, das ist jetzt so ein Aus, oh Gott, jetzt schweife ich ab. Ich war mal in Amsterdam zum CSD, und da ist auch immer so ein Eurovision-Act oder so ein paar, so auf dem Hauptplatz. Und dann gab es hinterher noch den Handtaschenweitwurf. Das ist so die Disziplin bei den Gay Olympics. Das könnten wir noch einführen beim ESC. Und dann würde ich sagen, haben wir auch den Sport genug gewürdigt, und dann sind wir die Gay Olympics, ja.
Danke, Michael, für den Einblick in die Welt der 90er und in die Queer History.
Danke, Emre, für dieses Interview. Und ich hoffe, dass ich da ganz viel lernen kann, wenn ich deine Podcasts mir anhöre. Ich bin da sehr gespannt.
Danke, und danke auch an euch fürs Zuhören. Der Podcast ist im Rahmen eines Bachelorprojekts im Fach Medienwissenschaft an der Universität Tübingen entstanden. Konzeption, Produktion und Moderation von Emre Yildiz. Betreut von Ulrich Hegele. Technische Unterstützung durch das ZFM und Radio Free FM. Intro und Outro gesprochen von Emre Yildiz.
Mikro Europa.
More than Eurovision.
Das war's mit der Podcast-Folge. Doch bevor die heutige Ausgabe von Radio Mikro Europa zu Ende geht, gibt es noch einen kleinen Ausblick. Der ESC schreibt keine Geschichte, sondern spiegelt sie. Das sind die Worte des Kurators Marco Schreuder, der Kurator der aktuellen Wiener Ausstellung United by Queerness. Der ESC schreibt nicht, er spiegelt. Eine Fernsehshow, die von jährlich ungefähr 160 Millionen Menschen verfolgt wird, bietet eine gigantische Bühne für viele Staaten unterschiedlicher gesellschaftlicher und politischer Auffassung. Dana Internationals Auftritt löste in den 90ern im konservativen Israel riesige Debatten aus. Conchita Wurst regte global den Diskurs um Gleichstellung und Ehe für alle an. Und gerade wenn die Zeiten wieder gesellschaftspolitisch in eine andere Richtung tendieren, sollten der Bühne der Gay Olympics vielleicht nicht die falschen Leute den Rücken kehren. Hier kommt Dana International Diva.
מלאכים דיבה אימפריה על הבמה דיבה אימפריה
Das war Charlotte Nielsen, Take Me to Your Heaven. Damals beim ESC für Schweden angetreten im Jahr 1998. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung angekommen. An der Technik saß Ruben Barth, Redaktion Emre Yildiz. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter mikro-europa.de oder von unserem wunderbaren Instagram-Kanal mikroeuropa.tue. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jakob Spiegel. Macht's gut und bis bald.